Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der TAZ. Die Deutsche Bahn hat diese Woche mit ihrer Sanierung begonnen, der sogenannten Korridorsanierung mit der ersten Teilstrecke zwischen Mannheim und Frankfurt. Das soll sich noch ein paar Jahre hinziehen und ob das gelingen kann, was das werden soll, ob die Bahn dann wirklich gut aufgestellt ist, darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Bernd Pickert, ich bin aus der Auslandsredaktion der TAZ und einer der Moderatoren im Wechsel dieses Podcasts und bei mir sind heute
Anja Krüger, ich bin im Parlamentsbüro der TAZ für Wirtschaft zuständig und war früher mal zuständig für die Deutsche Bahn.
Mein Name ist Pascal Beuker, ich bin auch Mitglied des TAZ-Parlamentsbüros und kümmere mich unter anderem um die Gewerkschaften, das heißt auch um die Arbeitskämpfe bei der Deutschen Bahn.
Ich bin Nanja Böhnisch, ich bin Verkehrsredakteurin im Wirtschaftsressort der TAZ und schreibe da immer wieder über die Bahn.
Wunderbar, schön, dass ihr da seid, vielen Dank. Ich habe es gesagt, diese Korridorsanierung ist vielleicht auch ein Begriff, den man erstmal erklären muss, soll also bedeuten, wenn ich das richtig verstanden habe, als wirklich Nicht-Experte zu dem Ganzen, dass man nicht wie bisher so immer einzelne Dinge in einem Streckenabschnitt macht, also erst die Oberleitung, dann das Schienenbett und dann dieses und alles unter laufendem Betrieb, sondern den ganzen Teilabschnitt absperrt und alles macht, was gemacht werden muss. Das ist doch ungefähr so richtig, oder? Ihr nickt, dann habe ich das richtig verstanden. Das soll jetzt ein paar Jahre gehen. Ist danach die Bahn richtig auf Stand und alles pünktlich?
Es kann klappen. Es ist auf jeden Fall so, wie die Bahn im Moment ist. Also in dem schlechten Zustand, in den das ganze Schienennetz geraten ist, die einzige Möglichkeit, die wieder fit zu machen. Das Problem ist nur, dass noch überhaupt nicht klar ist, wie sich das von Jahr zu Jahr entwickelt. Also dass bisher zum Beispiel nur für das allererste Projekt in diesem Jahr die Gelder stehen und deshalb ist noch vieles offen, würde ich sagen.
Naja, die Frage, ob es gelingen kann, kann ich nicht beantworten, aber ich weiß, dass es gelingen muss. Also das ist der Zustand der Bahn, wie er jetzt ist, ist eine einzige Katastrophe. Jeder, der sie benutzt, kann das tagtäglich erfahren. Und dass sie eine Generalüberholung braucht, ist, glaube ich, tatsächlich steht außer Frage. Es ist übrigens ja nicht nur die Riedbahn, die jetzt da saniert wird. Es wird nur zwischendurch erstmal nur für einen Monat ausgerechnet die Schnellstrecke Köln-Frankfurt geschlossen. Aber das ist natürlich für Pendler, wird das die nächsten Jahre eine sehr große Zumutung sein. Und deswegen muss es gelingen, sonst wäre das eine Katastrophe.
Ich glaube, dass im Jahr 2030 die Deutsche Bahn nur dann wirklich besser ist, wenn auch der Konzern saniert wird. Also es gibt nicht nur ein Problem mit den Schienen, sondern es gibt ein Problem mit der Geschäftspolitik. Es gibt ein Problem mit der Verfasstheit überhaupt des Konzerns. Und da muss sich unbedingt was ändern.
Da kommen wir auch noch drauf. Wir gehen ja irgendwann auch mal ein bisschen zurück und gucken, wie das auch der Konzern in den Zustand gekommen ist. Jetzt würde mich aber schon erstmal interessieren, eure Einschätzung, warum ist es überhaupt so weit gekommen, dass das Schienennetz in diesem Zustand ist, dem die Deutsche Bahn ja in ihren jährlichen Bewertungen selber eine sehr schlechte Schulnote gibt. Wie konnte das so weit kommen, wo doch eigentlich hat man doch das Gefühl, es wird seit 20 Jahren wird immer überall gebaut, ständig ist irgendwo Baustelle, irgendwas ist und trotzdem wird der Zustand von Jahr zu Jahr schlechter. Wie konnte das passieren? Nanja, was meinst du?
Man muss vielleicht dazu sagen, dass ich noch relativ jung bin und noch nicht so lange im Geschäft. Das heißt, ich habe die Anfänge der zum Beispiel oder die Bahnprivatisierung, die habe ich nicht persönlich miterlebt. Aber nach dem, was ich jetzt weiß, war es einfach nie genug. Also es wurde immer gebaut, aber es ist nie genug Geld in die Bahn geflossen und es wurde auch selten in Konzepten gedacht. Also wenn, dann wurde einmal eine Baustelle kurz saniert, aber dann im Zweifelsfall eben ein halbes Jahr später die gleiche Strecke nochmal, weil eben an einer anderen Stelle das Schienennetz da kaputt war. Also zum Beispiel erst die Gleise gemacht wurden und dann die Oberleitung noch nicht gemacht wurde. Und das hat sich dann einfach so arg angestaut und im gleichen Zeitraum hat die Bahn versucht, als wirtschaftlicher Konzern zu agieren und irgendwie erfolgreich zu werden und sich dann selber wirtschaftliche Zwänge auferlegt und die haben dazu geführt, dass gespart wurde.
Ja, das eine Problem ist, glaube ich, dass es insgesamt in diesen Kürzungskurs gegeben hat. Aber es gab eben bei der Deutschen Bahn auch falsche Prioritäten, zum Beispiel Stuttgart 21. Das ist ein Milliardengrab. Und wenn man dieses Geld benutzt hätte, um wirklich die Schienen zu sanieren, dann sähe es heute anders aus. Aber
also, wenn ich kurz nachfragen darf, weil, also ja, wir haben gehört, dass Stuttgart 21 nicht nur viel länger dauert, also Stuttgart 21, die Verlegung des Kopfbahnhofes von oberirdisch nach unterirdisch zu einem Durchgangsbahnhof, dass es sowohl viel länger gedauert hat, sollte ja eigentlich schon längst offen sein, als auch, dass es viel teurer geworden ist. Aber trotzdem ist ja im Vergleich zu dem Finanzbedarf, der jetzt ansteht, wo Sie davon sprechen, der Finanzbedarf, Sanierungsbedarf insgesamt liege bei 92 Milliarden. Und das, was jetzt eingestellt ist oder projiziert ist für diese bis 2030 Korridorsanierungen, 82 Milliarden, wenn ich das richtig sehe, da sind doch die 7, 8 Milliarden, die da in Stuttgart 21 versenkt wurden, gar nicht so,
also
viel, oder?
Also erstens sind es mittlerweile schon über 10 Milliarden. Ich glaube, 12 oder so ist die aktuelle Hausnummer, könnte auch noch viel, viel, viel mehr werden. Und da sieht man ja schon die Dimension, weil diese 90 Milliarden, um die es geht, die sollen ja nicht in den nächsten 2 Jahren ausgegeben werden, sondern auf eine wirklich lange Sicht. Und da sieht man ja, in welchem Verhältnis das steht. Und deswegen würde ich sagen, dass das doch in der Tat auch mitentscheidend gewesen ist. Und es ist ja nicht das einzige Projekt. Also es gibt ja viele so Vorzeigeprojekte und da geht es dann darum, dass die Bahn eben ein bisschen schneller wird, aber ob jetzt 5 Minuten mehr wirklich das Entscheidende sind, ist die Frage, ist einfach die Frage, was man für Prioritäten setzt. Und die Bahn hat meiner Meinung nach die falschen gesetzt.
Was wären die richtigen gewesen, wenn ich einmal direkt bei dir nachfragen darf, bevor dann
das? Also ich würde sagen, die Bahn hätte gucken müssen, dass das Schienennetz in der Fläche gut in Schuss ist und sie hätte auf gar keinen Fall diese ganzen Strecken stilllegen dürfen, die stillgelegt worden sind. Das ist ja auch Wahnsinn, wie viele, es sind ja, glaube ich, 15.000 Streckenkilometer stillgelegt worden seit 1990 und jetzt hat das Netz noch 33.000 Kilometer und das ist einfach ein großer Fehler, weil es gibt Regionen, die sind wirklich abgehängt vom Schienennetz.
Daniel? Ich wollte diese Summe, die da in Stuttgart 21 versenkt wird, doch noch mal kurz einordnen, weil es ja ein einziges Projekt ist und es bei den rund 80 Milliarden, die in die Generalsanierung fließen sollen, ja um viele Projekte geht. Also das sind mehrere Streckenabschnitte und also 40 insgesamt ungefähr. Und der erste Abschnitt, der dieses Jahr begonnen wurde, jetzt gerade, der kostet ungefähr 1 Milliarde, zumindest nach aktuellem Stand. Ich glaube 1,3 Milliarden. Und im Vergleich dazu ist dann so ein Projekt wie Stuttgart 21 massiv.
Kommen wir mal, habt ihr zu dem, also das, was ich mich schon frage, ist, also zwei Sachen. Was ich gelesen habe, ist, dass für diese Korridorsanierung offenbar die Finanzierung noch nicht wirklich steht. Ich weiß nicht, was da jetzt der Stand ist, aber ich habe bei der Vorbereitung das schöne Wort, ich muss das nachgucken, Bundesschienenwegeausbaugesetz, ein Wort, wie es Deutscher nicht sein könnte, gelernt, abgekürzt BSWAG, nicht zu verwechseln mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht Arbeitsgemeinschaft oder sowas, nein. Bundesschienenwegeausbaugesetz und da geht es offenbar darum, wer zuständig ist zwischen Bund, Länder und Deutsche Bahn für die tatsächlichen Ausgaben, die da entstehen. Was ist Neubau, was ist Sanierung und so weiter. Und ich habe gelesen, nur einen Text, den ihr geschrieben habt, dass es einen Streit zwischen dem Bund und den Ländern darüber gibt, der bis jetzt nicht ausgeräumt ist, sondern ist er inzwischen? Korrigiere mich bitte sofort. Wie ist der Stand?
Also Bund und Länder haben sich vor rund einem Monat auf das neue Bundesschienenwegeausbaugesetz geeinigt. Das wird, obwohl die Abkürzung BSWAG ist, witzigerweise BSCHWAG gesprochen. Und also sie haben sich darauf geeinigt und das ist ein Riesenfortschritt, denn jetzt kann sich der Bund auch an den Instandhaltungskosten beteiligen. Das konnte er vorher nicht, da konnte er nur Neubauprojekte zum Beispiel von Gleisen finanzieren. Und die Länder haben auch andere wichtige Erfolge noch geschafft bei der Einigung. Zum Beispiel haben sie den Bund in die Pflicht gekriegt bei der Finanzierung des Schienenersatzverkehrs und bei der Modernisierung von den Bahnhöfen. Denn wenn auf so einer Strecke wie jetzt zwischen Mannheim und Frankfurt generell saniert wird, dann bedeutet das unter anderem auch, dass die Bahnhofsgebäude in Schuss gebracht werden sollen. Und vor dieser Einigung wollte der Bund sich daran finanziell nicht beteiligen. Also er hat sich gerühmt mit dem Projekt Generalsanierung, aber wollte kein Geld in die Bahnhöfe stecken. Das gibt's jetzt. Aber man muss trotzdem sich klar machen, dass das vor 4 Wochen, also Mitte Juni, diese Einigung kam. Und die Generalsanierung hat diese Woche begonnen. Das ist ja, also mit 4 Wochen Vorlauf ist eigentlich total absurd. Die Finanzierung für die Strecke, die jetzt begonnen wurde, die stand schon vorher, weil die Bahn dafür in Vorleistung gegangen ist und der Bund das dann über den Haushalt 2024 regeln konnte. Aber alles, was danach kommt, war bis vor 4 Wochen komplett offen. Jetzt wurde eben zumindest diese Einigung erzielt, aber die Gelder sind dafür ja trotzdem noch nicht für jedes Jahr dann eingestellt. Der Bund kann sie jetzt einstellen, aber dass er sie auch gibt, das muss jedes Jahr neu ausgehandelt werden.
Für wie wahrscheinlich haltet ihr das eigentlich? Ich meine, wir reden ja ständig über Haushalt und Kürzungen und Einsparnotwendigkeiten. Für wie wahrscheinlich haltet ihr das, dass diese insgesamt über 80 Milliarden, die da eingestellt sind, die ja wahrscheinlich nicht nur vom Bund kommen, oder doch? Sollen die nur vom Bund kommen, diese 80 Milliarden für die Sanierung bis 2030?
Das ist das Problem, dass diese 80 Milliarden jetzt eben Jahr für Jahr wieder, also so verteilt werden sollen über die Länder. Und es ist quasi mit jedem Beschluss über den Bundeshaushalt für das nächste Jahr mit Glück ein Teil davon gedeckt.
Ich glaube nicht, dass die Sanierung wirklich jetzt am Geld scheitern wird. Mhm. Das sind unglaubliche Summen, keine Frage. Ich glaube aber, dass die in der Tat zur Verfügung gestellt werden. Und zwar auch deshalb, weil das Schienennetz fürs Militär extrem wichtig ist. Man kann sich nicht verteidigen und keinen Krieg führen ohne Schienennetz. Und da hat Deutschland als Transitland ja auch einfach gewisse Verpflichtungen. Ich sage aber auch, dass das Geld nicht das wirkliche Problem ist. Also es ist auch ein Problem, klar, im Tagesgeschäft, weil die Frage ist, was zahlen die Länder, was zahlt der Bund? Und ich glaube auch, dass manche Bundesländer gar nicht genug zahlen, also weil die Länder sind ja für den Nahverkehr zuständig, der Bund für den Fernverkehr, und da gibt es natürlich Überschneidungen und das ist alles total kompliziert. Und zum Beispiel diese Sache, die jetzt geändert worden ist, dass früher der Bund eingesprungen ist, wenn Schienen total kaputt waren, aber nicht bei der Reparatur. Es hat natürlich dazu geführt, dass die Länder erstmal gewartet haben, weil die gedacht haben, boah, da müssen wir es nicht bezahlen. Sowas muss natürlich geändert werden. Das ist ja einfach Wahnsinn. Ich glaube aber, dass abgesehen von diesen Finanzierungsfragen eben auch bestimmte Logiken hinterfragt werden müssen. Also was wollen wir eigentlich für einen Verkehr? Was wollen wir für einen Schienenverkehr? Was wollen wir insgesamt für einen öffentlichen Verkehr? Wie kann die Verzahnung gehen? Und da ist die politische Debatte einfach nicht weit genug.
Aber dass das Geld kein Problem wäre, da wäre ich mal ganz, ganz vorsichtig. Das sehe ich nicht. Und außerdem muss auch aufpassen mit dem Militärischen. Ich glaube jetzt zwischen Frankfurt und Mannheim beispielsweise, ich glaube, das ist jetzt militärstrategisch jetzt nicht kriegsentscheidend.
Naja, wenn Panzer aus dem Süden in den Norden gebracht werden müssen, eventuell
schon. Ja, die werden auch über Straßen und sonst was gebracht. Also jetzt, ich finde nicht, dass wir an dieser Stelle jetzt auch noch in diese komische Kriegstüchtigkeitsdiskussion reingehen sollen. Mit den Geldern ist erstens, wird das überhaupt reichen, was bisher kalkuliert ist? Stuttgart 21 hat deutlich gezeigt, dass die Kalkulationen in der Regel viel zu niedrig sind. Übrigens kann man auch sowas vermeintlich Profanes wie eine U-Bahn in Köln nehmen, wo die Kosten explodiert sind, weil es da leider ja bekannterweise da mal einen Unfall gab. Und bei allen Großprojekten, BER ist auch ein klassisches Beispiel, wo die Kosten explodiert sind. Das kann natürlich hier jetzt auch geschehen. Gerade übrigens, wenn noch Bahnhöfe mit tangiert sind, die übrigens das dringend brauchen. Ich meine, man hat einerseits Bahnhöfe gemacht zu tollen Shopping-Malls. Kann man sich zum Beispiel in Berlin angucken, kann man sich in Köln angucken, kann man sich in München angucken. Und andererseits haben die andere große Bahnhöfe komplett verrotten lassen. Also wenn man zum Beispiel sich mal Duisburg anschaut, das ist irgendwie ein Trümmerfeld. Wenn man sich kleinere Bahnhöfe wie Viersen anschaut, das ist wirklich komplett erschreckend, wie das runtergerockt ist. Genau aus den Gründen, die Anja ja eben auch gesagt hat. Aber das wird natürlich alles tatsächlich enorm viel kosten. Und dann ist die Frage, mit welchem System wird denn das Geld dann an die Bahn gegeben? Also wir haben jetzt gerade die Haushaltsverhandlungen gehabt, wir haben jetzt gerade den Kabinettsbeschluss gehabt, wo Christian Lindner sehr kreativ seinen Haushalt zurechtgetrickst hat und unter anderem daran, dass er der Bahn keine Zuschüsse geben will, sondern Darlehen. Das heißt, er erhöht die Verschuldung der Bahn und umgeht so die Schuldenbremse. Ja? Also, weil dadurch bleibt ja ein Anspruch des Staates übrig. Das ist der Trick dann dabei. Aber das ist für die Bahn natürlich ein großes Problem, weil sie wird das irgendwann zurückzahlen müssen, und zwar mit Zinsen. Ja? Also auch da kann noch viel Kreativität sein, wo dann übrigens etliche Strecken möglicherweise auch bald draufgehen, weil dann ist dann irgendwann vielleicht doch tatsächlich kein Geld mehr da.
Was haltet ihr denn in dem Zusammenhang auch von dem Vorschlag, den der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz jetzt gerade gemacht hat, wenn das alles so unter Druck steht und so schwierig ist, dann muss man das Angebot ausdünnen. Und das, also das Argument, so wie ich es verstanden habe, war ja, alles kriegen wir nicht hin, dann lieber ausdünnen und das vernünftig, als jetzt alles Mögliche weiter bedienen. Ist das irgendwie ein Weg? Also die meisten haben aufgeschrien und gesagt, hallo, geht's noch? Ne? Wie seht ihr das? Aber weil die Logik klingt ja auch auf eine Art und Weise erstmal einleuchtend.
Einleuchtend vielleicht, wenn man nur danach geht, wo die Bahn Gelder sparen kann, um dann ihr Unternehmensbudget zu erhöhen. Aber das kann keine Lösung sein. Also es geht ja nicht nur darum, eine wirtschaftliche Bahn zu haben, sondern die Bahn muss irgendwie fit gemacht werden, damit Menschen sie nutzen können. Und wenn man das Angebot ausdünnt, dann bedeutet das ja, dass Menschen den Anschluss eben gerade verlieren. Und ein weiteres Thema ist dann Klimakrise. Wir brauchen die Verkehrswende ja auch aus noch anderen Gründen, um Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Und wenn wir Anschlüsse reduzieren, dann gelingt das auch nicht. Also das kann wirklich überhaupt in keinem Fall eine Lösung sein.
Das glaube ich auch, weil das ist sozusagen, das ist das Ende der Verkehrswende, die ja noch nicht mal eingeleitet ist, aber postuliert. Weil das würde bedeuten, die Züge würden noch voller werden. Die sind ja schon ganz voll, die würden noch voller werden, es würde noch unkomfortabler werden. Ich würde aber gerne noch mal was zu dem Militär sagen. Also ich bin weit davon entfernt, diese Diskussion zu militarisieren zu wollen. Aber wenn wir sehen, wie unglaublich viel Geld jetzt in die Aufrüstung fließt, da verstehe ich nicht, warum nicht ein bisschen Geld davon zum Beispiel für die Bahn verwendet werden kann. Und das finde ich, müssten wir zum Beispiel fordern.
Das ist aber eine ganz andere Diskussion. Da bin ich dann wieder vollkommen bei dir. Bei den unfassbar hohen Milliardenzahlungen, die jetzt für das deutsche Militär ausgegeben werden sollen, für die Aufrüstung, da könnte man schon gut ein paar Milliarden abgeben für die Bahn. Allerdings dann nicht, um sie kriegstüchtig zu machen, sondern um sie verkehrstüchtig zu machen. Weil ich glaube, dass Nanja da komplett recht hat. Ich meine, als wäre ich CDU-CSU-Fraktionsvorsitzender im Bundestag und hätte einen Dienstwagen, und wenn für den Dienstwagen zu weit ist, habe ich mein Privatflugzeug, dann könnte ich vielleicht auch auf die Idee kommen, dass man noch den Bahnverkehr ausdünnen könnte. Da ich das aber nicht bin, halte ich das für eine komplett falsche Antwort. Wer die Verkehrswende haben will, der muss dieses Netz fitter machen, der muss es ausbauen statt reduzieren. Das Angebot muss also tatsächlich deutlich gesteigert werden und attraktiver werden. Attraktiver meint zum Beispiel, dass wenn ein Zug um 18 Uhr irgendwo eintrudeln soll, der das in der Regel auch tut und nicht nur in der Ausnahme, wie das jetzt der Fall ist.
Ja, ich finde, was ein großes Problem ist, ist, dass diese Ausdünnung faktisch ja stattfindet. Es fallen unglaublich viele Züge aus. Also jeder, der in einem ICE sitzt und sieht, wie die Anschlüsse, da ist jeder zweite Zug durchgestrichen. Das ist ja quasi die kalte Ausdünnung. Es ist natürlich nicht die Lösung, das dann sozusagen offiziell zur Geschäftspolitik zu erklären, aber man muss sich auch einfach mal ehrlich machen als Bahn, und auch die Politik muss sich da ehrlich machen. Und ich finde auch, dass dass darauf reagiert werden muss. Zum Beispiel finde ich, muss während dieser Generalsanierung muss es einfach billiger werden. Also ich finde Platzreservierung, also es ist ja so, viele Leute reservieren einen Platz für einen Zug, den sie nicht kriegen werden. Und sich die 5 Euro zurückzuholen, das ist halt, oder 5,90 ja jetzt, das ist einfach sehr mühselig, das machen viele nicht. Und deswegen finde ich, muss die Bahn darauf reagieren und sagen, kostet gar nichts, oder 1 Euro, wenn man eine Schutzgebühr haben möchte oder so. Und das fehlt mir, dieses Zeichen der Bahn, aber auch der Politik, die sagen, hey Leute, wir wissen, es ist schwer, es ist eine totale Zumutung und deswegen kommen wir euch entgegen, ne, mit Preisnachlässen oder irgendwas anderem. Und das passiert ja nicht. Und das, finde ich, zeigt eben auch, dass die eingeschlagene Richtung nicht stimmt.
Also zwei Sachen, die mir im Kopf rumgehen, wo ich gerne nachfragen würde nochmal. Eine Sache, die sowohl du, Anja, als auch du, Nanja, vorhin mal angesprochen haben, was die schon viel früher passierte Ausdünnung des Schienennetzes, also die Stilllegung von früher vorhandenem Schienennetz, anbetrifft, insbesondere im ländlichen Raum. Und wie wir jetzt diskutieren, auch im Zuge der bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, gerade in Gebieten, wo man jetzt einen hohen AfD-Anteil hat, ist vor vielen Jahren der infrastrukturelle Anschluss des ländlichen Raumes ziemlich verloren gegangen, zumindest über die Bahn, später dann auch noch weitgehend über Busse, wenn man ehrlich ist. Das ist ja eines der Probleme. Ist es denn eurer Ansicht nach überhaupt stemmbar mit selbst gut ausgestatteten Kassen, sagen wir mal, Geld würde tatsächlich keine Rolle spielen jetzt, all so etwas wieder in Betrieb zu nehmen in irgendeiner absehbaren Zeit und da einen, weil ich meine, die Leute haben sich ja angepasst, sind entweder auf den individuellen Autoverkehr umgestiegen oder in manchen Gegenden mag es einen funktionierenden Verkehr mit Bussen geben. Ist das denkbar, da etwas wieder zu beleben, was es seit 20 Jahren schon nicht mehr gibt?
Ja, also ist natürlich schwierig, keine Frage, aber es gibt verschiedene Studien zum Beispiel zur Reaktivierung von Strecken. Es sind ja unglaublich viele Strecken stillgelegt worden und da gibt es wirklich ganz viele Modelle. Es gibt auch ganz viele Bürgerinitiativen bundesweit, die darum kämpfen, dass ihre Bahn vor Ort wiederbelebt wird. Und das Problem ist, also das Problem ist einmal das Geld, aber das nächste Problem ist, dass es extrem kompliziert ist. Denn es geht ja nicht nur darum, dass man einen Antrag schreibt und den an die Deutsche Bahn schickt oder so, sondern da sind dann meistens mehrere Kommunen involviert, die teilweise sind auch Strecken schon entwidmet, heißt das. Also da ist eine andere Funktionsweise vorgesehen und so. Und das
du meinst jetzt nicht die Dresinen, mit denen man als Tourist manchmal rumfahren kann, sondern...
Ich meine echte Bahn, also wirklich...
Ich meine auf alten Bahnstrecken, ne? Das ist ja auch eine Umwidmung, wenn du so willst.
Nee, was ich jetzt meine, ist, dass zum Beispiel irgendwo Gewerbegebiete gebaut werden oder so. Oder was man ja weiß, viele alte Güterbahnhöfe, die können gar nicht wieder entstehen, weil das Gelände besetzt ist und so. Es gibt aber abgesehen davon noch eine ganze Menge Strecken. Da wäre das eben relativ leicht möglich, theoretisch. Aber man muss zum Beispiel auch diese Bürokratie, die muss man irgendwie minimieren. Und wenn der politische Wille da wäre, ja, dann wird das, glaube ich, auch gehen. Also das würde dann auch technisch gehen.
Die bürokratischen Hürden, die wurden zuletzt auch zumindest leicht abgebaut. Das heißt, man darf hoffnungsvoll sein, dass das gar nicht so lange dauern würde, wenn man es eben, wie Anja gesagt hat, mit viel politischem Willen einfach anschieben würde. Dann ist es ja im Zweifelsfall viel schneller umsetzbar und viel billiger, als das Netz auf irgendeine andere Art und Weise auszubauen. Das heißt, man kann sich damit eigentlich nur einen Gefallen tun.
Ich glaube, dass sowohl Nanja als auch Anja da komplett recht haben. Es gibt natürlich eine Tücke, dass das... Anja so angedeutet hat mit dem Umwidmen. Es ist natürlich so, dass die Bahn damit auch einfach Kasse gemacht hat. Das war halt ihr Gelände und das hat sie verhökert, also in vielen Orten. Und das ist natürlich weg. Ja, wenn dann ein Gewerbegebiet plötzlich entstanden ist, dann kannst du nicht sagen, wir lassen jetzt einfach da nochmal eine Bahn drüber laufen. Du müsstest dann quasi die jetzigen Eigentümer enteignen und ähnliches. Das ist, und ich glaube, das wird keine Regierung machen. Also das heißt, man kann nur noch daran, was noch nicht verscherbelt worden ist.
Und aber
da sind
immerhin,
wir aber wieder bei dem, ja, na klar.
Und wenn man da mal mit anfangen würde, da wäre ja schon viel gewonnen.
Das zeigt die Gesamtdramatik, was wir ganz am Anfang hatten. Und dann haben wir das noch miterlebt, dieser Privatisierungswahn, den es damals gab. Das Ziel, die Bahn quasi an die Börse zu bringen und rentabel zu machen. Das war in jeglicher Hinsicht halt eine Katastrophe. Es war in den 90er Jahren, mehrere SPD-Verkehrsminister haben das massiv befördert. Und es gab dort einen Bahnchef damals, Midorn, manche erinnern sich noch mit Schrecken an diesen Namen, der dann die Bahn ausgepowert hat ohne Ende, um sie quasi börsenfähig zu machen. Zum Glück ist das abgesagt worden, weil man kann in anderen Ländern, durch Großbritannien, sehen, was für katastrophale Folgen sowas hat. Aber die Bahn hat sich eben davon bis heute nicht erholt.
Ich wollte gerade sagen, also abgesagt worden ist es ja sehr, sehr spät erst.
Ja.
Also man findet noch von vor 5 Jahren, findet man noch Texte, wie das mit dem bevorstehenden Börsengang vielleicht aussehen könnte. Aber ich glaube, jetzt ist er wirklich weg. Nicht?
Ja, aber die haben ja zum Beispiel sogar die Reparaturzentren dramatisch reduziert. Ja, deswegen, das ist auch einer der Gründe, warum so viele Züge ausfallen, weil auch sogar bei solchen Elementarsachen da plötzlich gespart worden ist. Das war komplett irre.
Ich erinnere mich in Berlin auch die S-Bahn, die ja tatsächlich eine Deutsche Bahn-Tochter ist, Berliner S-Bahn war ja so eine besondere Geschichte, weil es zu Zeiten der deutschen Teilung war die S-Bahn durch die Reichsbahn betrieben, die in DDR-Hand war, auch wenn sie durch West-Berlin fuhr, danach wurde es anders und dann wurde sie Tochter der Deutschen Bahn. Und im Zuge der Privatisierungsbestrebung ab 94 dann total zusammengespart und plötzlich fuhr hier nichts mehr in der S-Bahn. Genau. Dann haben sie gemerkt, das war aber richtig blöd. Aber entschuldige, Anja, ich habe
die Also, dass die Bahn nicht an die Börse gegangen ist, ist sozusagen ein Kollateralnutzen der Finanzkrise gewesen. 2008 ist dann sozusagen die Reißleine gezogen worden. Aber die Diskussion, die taucht natürlich immer wieder auf. Und da muss man auch ganz vorsichtig sein, dass eben nicht irgendwann sowas kommt wie, es ist alles viel zu teuer, da kann jetzt nur noch ein privater Investor helfen. Das ist ganz bestimmt keine Lösung. Aber das wird natürlich, diese Diskussion wird regelmäßig zurückkehren.
Da würde ich dann auch nochmal nachfragen. Du hast ja ganz am Anfang in der ersten Runde schon gesagt, die Konzernstruktur ist neben der Frage des Schienennetzes, oder es hängt zusammen wahrscheinlich, also nehme ich mal an, dass du es so gemeint hast, sei ein Problem, was sich dringend verändern muss. Was hast du gemeint?
Also es ist so, es gab jetzt eine Reform, also der Bahnkonzern war sowieso verschachtelt, ich glaube 300 Tochtergesellschaften oder so. Und es gab schon eine große Reform mit der Gründung der InfraGo heißt sie. Das ist sozusagen eine Tochter, da sollen jetzt alle Schieneninfrastrukturdinge gebündelt werden. Und das andere soll jetzt sozusagen den Betrieb erledigen, der andere Konzernteil. Das meine ich nicht mit Konzernänderungen, denn das ist die Voraussetzung dafür. Viele FDP und Grüne wollen gerne den Betrieb für Wettbewerb öffnen, was auch eine Form von Privatisierung natürlich ist. Was ich meine ist, dass man tatsächlich schlanke Strukturen schafft, diese ganzen Verschachtelungen aufhebt, dass sich die Deutsche Bahn auf das Inlandsgeschäft konzentriert. Das tut sie auch mehr und mehr. Also Auslandstöchter sind schon verkauft worden und so. Und dass man auch die Rechtsform ändert. Es ist jetzt eine Aktiengesellschaft. Und ich finde, wir brauchen eine Rechtsform, die sich daran orientiert, wie die Bahn der Gesellschaft nutzen kann. Also es sollten da dann nicht nur Anteilseigner und Beschäftigte sein, sondern zum Beispiel auch die Kunden müssten da vertreten sein oder gesellschaftliche Gruppen, so ähnlich wie bei den Rundfunkräten. Einfach, dass über die Prioritäten auch innerhalb des Konzerns dann, das wäre dann kein Konzern mehr, sondern was anderes.
Ja, vielleicht muss man das, müsst ihr das bitte nochmal erklären, weil da kommt man ja relativ, also ich bin auch wie Pascal und Anja, glaube ich, auch noch in dem Alter, dass ich mich noch an den Bahnbeamten erinnern kann, der es auch wirklich war. Heute hast du ja, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es eine Aktiengesellschaft, die aber 100% im Besitz der Bundesrepublik ist. Welchen Sinn, also damals mit dem Börsengang, okay, aber welchen Sinn könnte das heute noch machen, das so zu machen?
Das macht keinen Sinn. Es ging tatsächlich um die Privatisierung. Das war das Ziel. Und man, es war ein gehört genau wie der Postkonzern. Post war ja früher auch eine Staatsbehörde, so war auch die Bahn eine Staatsbehörde. Und das ist halt alles quasi zu Aktiengesellschaften umgewandelt worden und dann ja auch verkauft worden. Also die Bahn ist nicht verkauft worden, das sollte ja, das ist ja dann zurückgeholt worden, aber wir kennen das mit den Telekom-Aktien beispielsweise, wo viele Leute echt, sagen wir mal so, kein positives Staatsverständnis mehr hatten danach, als sie gemerkt haben, was aus diesen, was die plötzlich nur noch wert waren. Und also es ist quasi alles staatliche, Tafelsilber ist quasi Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre dann verhökert worden. Bahn sollte das letzte große Projekt sein. Dadurch, dass das nicht stattgefunden hat, ist jetzt eigentlich die Chance, das wieder zurückzuholen. Ich meine, wir haben immer noch die Situation, dass es ein paar Beamte tatsächlich bei der Bahn gibt. Inzwischen kann man sich ja überlegen, sind die schon ein bisschen älter. Aber es gibt immerhin noch Bahnleute. Das ist bei Streiks ganz lustig und auch für die Bahn ganz hilfreich. weil die dürfen nicht streiken und die fahren dann zum Beispiel auch noch. Es gibt noch Lokomotivführer, die da in der Generation sind, dass sie das noch miterlebt haben, dass sie Beamte sind. Aber es war natürlich trotzdem, war das alte System ein generelles besseres System, muss man einfach sagen. Ich meine, es gibt eine legendäre Werbung, die nachher die Studentenbewegung aufgegriffen hat und umgedreht hat. Alle reden vom Wetter und wir nicht. Und da gab es ein SDS-Plakat mit Marx, Engels, Lenin. Das war aber eine Kopie eines Bahnplakates. Damit hat die Bahn für sich geworben, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Weil das Wetter, hat man den Eindruck, ist ja der größte Feind der Bahn. Ja? Wenn es regnet, kommt es zu spät. Wenn Sonne scheint, kommt es zu spät. Also eigentlich kommt es eigentlich immer zu spät. Aber das so war früher die Bahn. Und zu sagen, das ist wieder klassisch in staatlicher Hand, ja, warum denn nicht?
Nein, da würde mich jetzt wirklich mal interessieren, weil ich habe ja so das Gefühl, die alten reden davon, wie früher alles besser war. Wie siehst du das? Also würdest du in der Bahn als von einem Ministerium geleitete Behörde, nicht nur irgendwie kontrolliert über die Finanzströme, sondern geleitete Behörde, glaubst du, das würde was bringen?
Ich glaube schon, dass so wie Anja vorgeschlagen hat, die Beteiligung verschiedener Gruppen ziemlich entscheidend ist, damit es nicht, also wenn das Unternehmen schon mal nicht nur wirtschaftlich agieren würde, wäre auf jeden Fall was gewonnen. Aber wenn die Macht dann einfach irgendwo anders zentralisiert ist, glaube ich, dann kann es immer noch genauso in die Hose gehen. Es muss irgendwie, es klingt so blöd, aber wieder näher an die Menschen kommen. Also irgendwie kundinnenorientierter funktionieren. Denn gerade geht es ja nicht darum, wie die Fahrgäste besonders gut und besonders pünktlich ans Ziel kommen. Das ist irgendwie ins Hintertreffen geraten. Und wenn man ehrlich ist, geht es darum, bei der Generalsanierung auch nur so zweitrangig. Also irgendwie muss einfach die ganze Denkweise bei der Bahn, wie sie ihr Netz eben kundinnenfreundlich gestalten kann, die muss sich einfach komplett ändern.
Wie seht ihr das aber? Seht ihr da eigentlich einen Unterschied? Wir haben jetzt die meiste Zeit über den Personenverkehr geredet und relativ wenig über den Güterverkehr, der ja aber zur Verkehrswende zum Beispiel auch zwingend dazugehört, also Güter auf die Schiene, weg vom LKW. Das zum Beispiel auch habe ich jetzt so ein bisschen gelesen, bei dieser Sperrung der Riedbahn für diese 5 Monate, dass das der Personenverkehr wird größtenteils, glaube ich, durch einen Busersatzverkehr ausgeglichen. Das kannst du ja nur mit dem Schienengüterverkehr nicht machen. Und da sind die Umwegezeit zum Teil wohl so groß, dass sie wirklich die Befürchtung haben, dass auch diese 5 Monate schon reichen, um die Kunden danach nicht wiederzukriegen, weil sie dann auf den LKW auf die Straße wieder ausgewichen sind. Wie seht ihr da eigentlich so die Zukunft und glaubt ihr, dass da auch mit dieser jetzt begonnenen Sanierung die Weichen richtig gestellt werden, um den Anteil des Schienengüterverkehrs deutlich zu steigern?
Ich glaube, dass die Güterbahnen, also die privaten Eisenbahnunternehmen, die auch Gütertransporte machen, auf jeden Fall nicht genug mitgedacht wurden. Also wenn man die eingebunden hätte in das ganze Konzept Generalsanierung, glaube ich, dann wäre das alles halb so wild. Dann würden die wahrscheinlich auch die Korridorsanierung erdulden und sich am Ende über ein saniertes Netz freuen. Aber das ist eben nicht passiert. Und deshalb, glaube ich, ist der Ärger da zu Recht groß, dass es irgendwie ein Ungleichgewicht gibt.
Also es ist so, die Deutsche Bahn ist eine Staatsbahn, aber es gibt schon Wettbewerber. Und im Personennahverkehr sind es auch so eine ganze Reihe. Da sind dann so Ausschreibungen und so. Und im Güterverkehr ist es so, dass die Wettbewerbsunternehmen eigentlich größer sind mittlerweile als die DB Cargo. Und das liegt unter anderem daran, dass viele Unternehmen zu anderen Unternehmen gehen, weil die sagen, ja, die Deutsche Bahn, die kann unsere besonderen Bedürfnisse gar nicht erfüllen. Die sind so groß, die interessieren sich gar nicht für meinen Spezialtransport von so und so Gas oder so und so Mineralstoffen und so. Und die kritisieren auch immer, dass die Deutsche Bahn, der ja das Schienennetz gehört, dass die nicht gut behandeln. Liegt auch irgendwie auf, also finde ich nachvollziehbar, diesen Vorwurf. Und es ist natürlich ein Riesenproblem, wenn es dann auch noch so Schienenprobleme gibt, weil es Reparaturen gibt. Also es ist ja sowieso schon nicht reibungslos. Also der Güterverkehr benutzt ja das gleiche Netz wie der Personenverkehr. Und da gibt es immer Interessenkonflikte. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz großes Problem ist. Und ich finde auch, anders als beim Personenverkehr, glaube ich, dass konkurrierende Anbieter der Deutschen Bahn eine gute Sache sein können im Güterverkehr.
Aber,
weil die Deutsche Bahn das einfach nicht bedienen kann oder will, man weiß es nicht so genau. Und die Verlagerung von Gütertransporten auf die Schiene, das muss schneller gehen. Also wir haben gar nicht die Zeit, angesichts der Klimakrise und der verstopften Straßen darauf zu warten, bis bei der Deutschen Bahn irgendjemand mal auf die Idee kommt, da eine gute Lösung zu entwickeln.
Dann mal ganz dusselig gefragt, würdest du es befürworten, wenn nicht nur der Betrieb, sondern auch Netz in privatem Ausbau zum Beispiel, also wenn, sagen wir mal, ein privater Cargo-Anbieter, der vielleicht größer werden will, sagt, okay, auf dieses deutsche Bahnnetz kann ich mich nicht verlassen oder will ich mich auch gar nicht verlassen, ich baue daneben mein eigenes Schienennetz.
Macht keiner.
Aber wäre es sinnvoll?
Nee, es macht auch keiner, weil es nicht sinnvoll ist. Also was eine andere Sache ist, gab ja früher auch so Unternehmensbahnen, also Riesenkonzern, so Trupp und so, also so die ganzen Stahlkonzerne, die hatten alle eine eigene kleine Eisenbahn und so, einfach um das schwere Material zu transportieren. Also das ist bestimmt ganz sinnvoll, dass man Eisenbahnanschlüsse schafft bei Unternehmen, aber dass man jetzt quasi ein Parallelnetz baut.
Also die Bahn hatte damals tatsächlich das vielen Unternehmen ermöglicht, dass sie da direkt quasi die Schienen da reingelegt haben.
Bei Tesla gibt es das auch heute wieder, ne?
Ja.
Tesla in Grünheide, das fährt es auch direkt rein.
Ja.
Ja, das ist erst abgebaut worden, lange Jahrzehnte. Genau, da wurde das alles weggemacht. Früher hatte quasi jede Holzgroßhandlung so einen Anschluss. Und jetzt gibt es wieder Förderprogramme, das ist neu passiert. Genau,
und das ist ja auch sehr, sehr sinnvoll. Aber wenn du denkst jetzt vielleicht an sowas wie, was weiß ich, Telekom und Vodafone, die da beide Glasfaser reinsetzen. Also erstmal denke ich mir manchmal, ein Netz wäre auch da besser. Vor allen Dingen, wenn die zu unterschiedlichen Zeiten bei uns die Straße aufreißen, aber gut. Aber das ist natürlich noch eine ganz andere Nummer, als wenn du Schienen verlegst. Dann hast du Trassen und da kommst du zum Beispiel an die Eigentumsrechte. Also das heißt, das ist ja eine unfassbar teure Sache. Du musst eben nicht nur die Schienen verlegen, sondern du musst auch noch das Gelände kaufen, worüber die gehen oder zumindest pachten. Ja? Also das kann nicht rentabel funktionieren.
Ich muss auch zugeben, ich habe gar nicht wirklich daran geglaubt, dass jetzt einer von euch sagt, ja, wäre eine super Idee. Ich wollte es bloß mal zu Ende denken, weil wenn du sagst, anders als im Personenverkehr, und da würde ich dich auch gleich nochmal oder euch gleich nochmal dazu fragen, sei es da durchaus sinnvoll und Konkurrenz ganz gut, dann müssten wir uns ja eigentlich auch weiterdenken und sagen, vielleicht dann nicht nur beim Betrieb, sondern auch bei den Schienen. Aber okay, habe ich verstanden.
Ja, nee, aber es gibt ja, funktioniert nicht wirklich. Eigentlich geht das, was Andi gerade sagte, bin mir nicht sicher, ob du das wirklich so siehst in die Richtung, dass man sagt, das Netz muss abgekoppelt werden. Das ist nämlich die Konsequenz. Also, weil
abgekoppelt.
Ja, es muss selbstständig gehandhabt werden.
Und Güter und Personen.
Das Netz wird von einer eigenständigen Unternehmen gemacht, das, was die FDP und die Grünen wollen. Und wer da drauf fährt, die sind halt im Wettbewerb.
Moment, das habe ich nicht gesagt.
Das ist aber die Konsequenz da drauf. Ja, weil dann,
das ist ja das, was wir im Moment haben durch diese beiden Gesellschaften. Und das ist quasi die Vorbereitung. Ja,
aber wenn das denn so ist, dass die Wettbewerber im Güterverkehr, das was Nanja gesagt hat, sich benachteiligt fühlen von der Bahn, also weil die nicht mitgedacht worden sind, wäre die logische Folge, weil die eigenen Interessen dann haben, ne, die Bahn, das einfach tatsächlich abzutrennen. Und dann ist halt die Bahn auch im Güterverkehr im normalen Konkurrenzding. Aber was die Schiene anbetrifft, wer das macht, das ist halt davon unabhängig.
Ja, halte ich nicht für eine gute Idee, weil man muss es eben zusammendenken. Das würde ich auch sagen. Und ich finde, man sieht zum Beispiel daran, also es ist so, es gibt eine Schienenmaut, das nennt sich Trassengebühr. Und das zum Beispiel ist auch ein Problem, weil das verteuert nämlich den Transport auf der Schiene enorm. Und diese neue Gesellschaft, die es gibt, ich glaube, das war die allererste Amtshandlung von denen, haben die erstmal die Trassenpreise ordentlich angehoben. Und das sind so Sachen, da muss man sagen, das ist absolut kontraproduktiv. Das geht nicht. Also wir müssen wirklich quasi froh sein über jedes Kilo Ware, das nicht mehr auf der Straße transportiert wird. Und da sind solche Dinge einfach, ja, die haben einfach dann Fehlsteuerungen zur Folge.
Nein, ja.
Und das Absurde ist ja da, dass der andere Teil der Bahn das an die Infrastruktur AG der Bahn auch zahlen muss. Das heißt, die Bahn schneidet sich damit gewissermaßen auch ins eigene Fleisch, wenn sie die Trassenpreise erhöht. Und deshalb sind vor kurzem überhaupt diese Diskussionen über die ausgedünnten Verbindungen oder die Verbindungen, die ausgedünnt zu werden drohen, erst aufgekommen. Weil die Bahn gesagt hat, wenn für uns die Trassenpreise jetzt auch so steigen, dann können wir uns das nicht mehr leisten. Dann müssen wir die Verbindungen zurückfahren. Also das heißt, es ist total verschachtelt.
Das heißt, die eine Tochterfirma der Deutschen Bahn muss an die andere Tochterfirma der Deutschen Bahn für die Benutzung der Trasse Geld zahlen, kann sich das nicht mehr leisten und deshalb schadet es dem Gesamtkonzern.
Genau. Die DB Fernverkehr AG, die muss die Trassenpreise an die DB Infrago zahlen.
Du siehst, das ist alles ziemlich absurd.
Das hört sich tatsächlich so an und jetzt verstehe ich ein bisschen besser, warum Anja am Anfang gesagt hat, das macht keinen Sinn.
Schlanke Strukturen.
Aber jetzt nehmen wir mal an, also weil das wäre ja sogar unabhängig von der, nicht ganz. Du könntest auch in der Behörde hättest du das nicht oder in einem wirklich staatlich geführten Konzern, also mit den ganzen Tochterkonstruktionen und so weiter. Erinnert mich ein bisschen an die Taz, wir hatten das eine Zeit, also auch mal so, dass wir von der einen Firma an die anderen was gezahlt haben und so, aber da sind wir nicht drüber pleite gegangen, im Gegenteil. Vielleicht schon so langsam auch so einbiegend in die letzten 10 Minuten, die wir so hier noch diskutieren wollen. Was wäre denn jetzt? Also, ich stelle mir vor, es gibt irgendwie die Initiative und irgendwer treibt dafür Geld auf, um überall da, wo Bahnverkehr stillgelegt wurde, in den letzten Jahren wieder welchen hinzubringen. Die Leute nehmen das auch an, weil man ja jetzt gesehen hat, sind es ein bisschen billiger, ist 49-Euro-Ticket und so weiter. Es wird angenommen. Sie wollen sowieso weg vom Auto, weil es ihnen auch zu teuer ist mit den steigenden Spritpreisen. Und die werden ja nicht wieder weniger werden. Also es wird gut angenommen. Dann hast du doch bei Ausweitung von dem Ganzen trotzdem einen unfassbaren Wartungsbedarf, der immer und immer und immer und immer weitergeht. Und der nie aufhört. Und der, wenn du es denn so machen willst, dass du das als Staatsaufgabe verstehst, einen öffentlichen Personenverkehr zur Verfügung zu stellen, der bezahlbar ist für alle, dann hast du doch immer und immer währende Riesenposten im Haushalt, gerade wenn du weg willst von der Logik, die Bahn müsse rentabel sein. Ist das tatsächlich denkbar, so wie sich im Moment gerade Haushaltsdiskussionen verändern? Und ich sehe überhaupt nicht, wie das in den nächsten 10 Jahren zumindest irgendwie anders werden sollte, als dass da unfassbarer Druck auf dem Kessel ist, was den Haushalt angeht.
Ja, was den Güterverkehr anbetrifft, ist ja nicht so, dass der Staat das sponsert. Da zahlen die Firmen für. Und es gibt keinen Grund, warum das nicht trotzdem lukrativer sein soll, auf die Schiene zu gehen, als da die LKWs durch die Gegend zu schicken. Das ist doch eigentlich tatsächlich eine kostengünstigere Variante und trotzdem wird der Staat dann Geld einnehmen. Und wenn ich mir die Ticketpreise angucke, ist ja auch nicht so, dass man hier gerade, also hier hat man das 9-Euro-Ticket, das war super, ja, aber dann fahr doch mal ganz normal von Berlin ins Ruhrgebiet, ja, nach Düsseldorf, ins Rheinland oder so weiter. Da bist du 70, 80 Euro bei einer Bahnkarte 50 los. Ohne Bahnkarte das Doppelte. Also das sind schon echt gepfefferte Preise, die da genommen werden. Also es ist nicht so, als wäre die Bahn jetzt ein Sozialunternehmen. Ganz im Gegenteil. Das 49-Euro-Ticket, das letzte, soll bekannterweise jetzt auch noch teurer werden. Finde ich eine grundfalsche Entscheidung. Und wenn dann Christian Lindner sagt, entweder Streckensanierung oder 49-Euro-Ticket, dann finde ich das zynisch.
Also wenn wir uns angucken, wie das Auto subventioniert wird, da muss man sagen, da ist das überhaupt nicht viel, was in die Bahn fließt. Also man muss ja alles zusammenzählen. Also wir haben sowieso die umweltschädlichen Subventionen hier, Dienstwagenprivileg, Dieselprivileg. Weiß nicht, da sind ja schon zig Milliarden, die da zusammenkommen. Aber die ganzen indirekten Subventionen, die kommen ja auch noch alle dazu. Und wenn man sich das mal anguckt und das umschichten würde, da glaube ich nicht, dass es ein Finanzierungsproblem gäbe. Und die vielen Leute, die man braucht für die Instandhaltung, ja, das sind super krisensichere Arbeitsplätze. Also das kommt ja zurück und es ist ja sowieso meistens so bei Investitionen in die Infrastruktur, da kommt das Geld ja zurück. Das Geld wird ja ausgegeben. Also der Staat hat ja auch was davon.
Die Fachkräfte für die Infrastruktur ist mir gerade noch eingefallen, die könnte man ja genauso umschichten. Also da würde man auch gewinnen, wenn man weniger in zum Beispiel das Autobahnnetz stecken würde. Verbände reden immer von Planungskapazitäten, das ist so ein bisschen ein sperriger Begriff, aber die Menschen, die eben die Verkehrsinfrastruktur der Straße planen, die würden es dann halt für die Bahn machen. Und die Menschen, die Instandhaltung sichern, die würden es eben für die Bahn machen. Also da ist total viel an vielen Stellen Verschiebepotenzial, nicht nur in den reinen Summen. Hm.
Nee, die Frage, also es heißt ja, dass in diesem Jahr 2024 sei das erste Jahr, wo von der Bundesregierung weniger in die Straße als in die Bahn investiert würde, aufgrund dieser beginnenden Sanierung. Glaubt ihr, dass das in den nächsten Jahren tatsächlich so weitergeht, und zwar unabhängig davon, wie im nächsten Jahr die Bundestagswahlen ausgehen?
Das ist schwer zu sagen.
Würde ich auch sagen, das ist eine total schwierige Frage. Also immerhin wurden für den jetzt immer noch sehr umstrittenen Bundeshaushalt 2025 eben auch wieder mehr Mittel für die Schiene vorgesehen als für die Straße. Allerdings sind die Finanzierungsmechanismen da ja bisher noch alles andere als sicher. Und man muss auch sagen, dass die Mittel für die Autobahn trotzdem gestiegen sind. Und das dürfte ja eigentlich schon mal vielleicht nicht unbedingt sein.
Aber man muss doch auch sagen, dass es trotzdem einen Haufen Straßen gibt, die ganz in einem ganz furchtbaren Zustand sind und Schlaglöcher übersät sind und ganz schrecklich. Selbst wenn man vom Fahrradverkehr ausgeht, der braucht ja auch Straße. Und das ist an vielen Straßen überhaupt keine Freude.
Ich glaube, das ist auch unstrittig. Auch die Brücken zum Beispiel, da gibt es ja einen extremen Sanierungsbedarf. Aber was es wirklich nicht gibt, ist Ausbaubedarf. Also dieses Autobahnkreuze auf 12-spurig oder 8-spurig auszubauen, das ist aus vielen, vielen Gründen Wahnsinn, auch aus finanziellen.
Also es wäre natürlich kein Weg zu sagen, wir lassen jetzt alle Straßen weiter verfallen oder wir lassen irgendwie die Brücken einstürzen. Also das ist, darum geht es nicht. Natürlich müssen die saniert werden und auch da gibt es natürlich viele organisatorische Fehlleistungen. Also dass man nicht bedacht hat, wann so eine Brücke zum Beispiel irgendwann es nicht mehr macht und saniert werden muss. Das hätte man ja auch dann staffeln können und Ähnliches, bevor man dann irgendwie dann plötzlich alle möglichen Brücken gesperrt hat. Das muss natürlich trotzdem stattfinden. Die Frage ist aber, ob es eine Priorität auch zukünftig gibt für die Schiene, ist eine sehr, sehr offene, weil das hängt natürlich auch von den politischen Kräfteverhältnissen ab. Das hängt von der gesellschaftlichen Stimmung ab, da darf man sich auch nichts vormachen. Also wenn das eine Hetze ist gegen Klimapolitik, wie man sie zum Teil hört, so eine, was kümmert mich denn das alles und wir kämpfen für unseren Verbrenner, dann ist und sich politische Parteien davon ausrechnen, davon zu profitieren, auf die klassischen Autos zu setzen, statt auf den Zugverkehr, dann wird es natürlich auch schwieriger.
Nein, ja. Aber ich glaube eigentlich, dass gerade da auch viel zu gewinnen ist. Also ich habe zumindest noch die naive Hoffnung, dass das Verkehr das Bahnverkehr, wenn er ausgebaut wird und wenn die Bahn einfach wieder mehr genutzt wird, auch dem Klima dient. Aber wir haben es jetzt ja auch schon ein paar Mal gehabt, das nutzt ja vor allem den Menschen. Und deshalb kann man Leute damit eigentlich gut kriegen und gut für ein klimafreundliches Verkehrsmittel begeistern. Das heißt, also ja, es wird schwierig, je nachdem, wie die politischen Kräfteverhältnisse sind. Aber es ist andersrum auch viel zu holen, glaube ich.
Ich habe aber auch, also das ist wirklich was mir ein bisschen auffällt. Du hast einen Hass auf Fahrradfahrer bei bestimmten Leuten, du hast einen Hass auf Autofahrer bei bestimmten Leuten, du hast einen Hass auf Flieger bei anderen Leuten, wieder wegen aus Klimafragen. Ich kenne keinen, eigentlich kenne ich wirklich niemanden, der die Bahn hasst, weil sie die Bahn ist. Der hasst sie, weil sie zu spät kommt oder weil die Klimaanlage ausfällt oder all das, was wir vorhin schon besprochen haben. Aber nicht, weil es die Bahn ist. Eigentlich
naja, hat die keine natürlichen Freunde. Naja, das mag bei dem einen oder anderen Anwohner vielleicht doch ein bisschen anders sein. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache.
Die sind aber meistens schon dahin gezogen, wo die Bahn schon
da war. Ja, aber das kann man auch ändern. Also nicht nur mit Lärmschutzwänden, sondern auch mit Flüsterbremsen und was es da alles gibt. Also das ist ein Problem, das kriegt man in den Griff.
Ja, weil diese Bahnlinien gibt es in der Regel ja schon unfassbar viele Jahrzehnte, zum Teil irgendwie 100, 200 Jahre. Da sind die Anwohner das in der Regel dran gewöhnt. Es gibt keine Protestbewegung. Ich sehe das auch wie Bernd. Also eigentlich so, dass es eine Bahn gibt, ist eigentlich was Gutes. Nur wie es sie gibt, daran gibt es halt die Kritik. Das ist die Chance auch eigentlich der Bahn. Ja.
Ja, ich glaube auch jetzt nach der Europameisterschaft, wo ja irgendwie das Ausland, was immer noch vielleicht so ein bisschen im Kopf hatte, oh, Deutschland, das Land der pünktlichen Bahn und der Pünktlichkeit und so weiter. Und dann, oh, das ist ja gar nicht so. Das war schon eine Blamage. Ne? Das haben auch, glaube ich, hier sehr viele so empfunden, dass dann, Also bis hin, dass eine Pressekonferenz der niederländischen Nationalmannschaft ausfällt, weil die Bahn zu spät kommt, das war dann schon peinlich und das trifft dann offenbar auch so ein nationales Image, stinkt dann doch für die Bahn was tun zu wollen.
Hat mich übrigens auch gewundert, die sind sonst so aufs Image bedacht, geben unfassbar viele Millionen für Werbekampagnen aus, wollen dann übrigens nicht verraten, war jetzt gerade in einer Anfrage im Bundestag, wie viel denn genau, also die machen nämlich gerade eine Werbekampagne für ihre Umbaugeschichten und wollen nicht verraten, wie viel sie denn an der Werbeagentur geben, aber sie geben da unheimlich viel fürs Image aus und dann machen sie so eine Katastrophe zur Europameisterschaft. Nun ja, das vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Kundenzufriedenheit nicht zu den wichtigen Kriterien gehört für die Bonizahlungen der Vorstände.
Ich glaube, ein Problem ist auch, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Also alle wissen, es gibt Probleme bei der Bahn und dann gibt es auch so eine gewisse, ist mein Eindruck, Manager-Mentalität. Oh, kann man nichts dran machen, ist halt so. Und es gibt überhaupt nicht mehr den Eifer, da irgendwas zu verbessern.
Wobei es ja die Bonizahlung, wenn ich das richtig gesehen habe, im letzten Jahr zum ersten Mal nicht gegeben hat für die Bahnvorstände. Habe ich, glaube ich, sogar bei uns gelesen. Kann das sein?
Ja, für das aktuelle Jahr. Für davor haben sie schon noch. Das System ist ein bisschen geändert worden, wobei eigentlich ist das eine Verteilung. Also die langfristigen Komponenten sollen stärker wiegen und nicht die kurzfristigen. Das ist eigentlich ist nicht so, dass sie jetzt keine Bonuszahlungen mehr kriegen würden. So ist es ja nicht. Aber wie gesagt, zum Beispiel Kundenzufriedenheit war nicht das Entscheidende.
Denn die Bahn wurde gerade, ich glaube, letzte Woche erst nochmal abgemahnt von der Monopolkommission, dass die Manager überhaupt noch Boni kriegen, also platt gesagt, wo sie irgendwie keine langfristigen Ziele für Pünktlichkeit oder Kundenzufriedenheit überhaupt hat. Also sie sollte sich die wenigstens mal stecken und dann, falls die erreicht sind, dann kann man darüber nachdenken, ob den Managern vielleicht Boni gezahlt werden dürfte, weil sie so erfolgreich waren. Aber ja, gerade steht das noch in einem Ungleichgewicht.
Letzte Frage vielleicht. Die Union hat ja letzte Woche die Forderung gestellt, der Richard Lutz, also der Bahnchef, müsse zurücktreten aufgrund all dessen, was bei der EM schiefgelaufen ist und überhaupt. Seht ihr das so? Bringt das was? Ist das richtig?
Ich bin völlig d'accord mit dieser Forderung. Ja.
Okay, Anja geht mit der CDU. Nanja?
Ich glaube auch, es könnte frischen Wind gebrauchen.
Ja, es reicht nicht. Mir fallen da noch ein paar andere Vorstände ein, die auch mit zurücktreten sollen. Also wer zum Beispiel einen Tarifkampf über ein halbes Jahr macht, alle möglichen Streiks provoziert und seine eigenen Beschäftigten beschimpft, um dann einen Tarifabschluss zu machen, den man auch, wie gesagt, ein halbes Jahr früher hätte machen können, auch der sollte abtreten. Also das ist zum Beispiel der Personalvorstand Seiler. Aber es gibt eine ganz neue Führungsmannschaft wäre vielleicht nicht verkehrt.
Dann gucken wir mal, was passiert. Ich danke euch ganz herzlich. Das war der Bundestalk für diese Woche. Wie immer bedanken wir uns bei euch natürlich fürs Zuhören, bei euch dreien hier im Studio, in diesem fensterlosen, schrecklichen Raum, fürs Hiersein, bei euch allen draußen fürs Zuhören. Bei Janset Ilspinar für die Redaktion, in dieser Woche urlaubsvertretungsmäßig bei Philipp Große-Siestrup für die technische Produktion. Wir bitten euch gerne, wenn euch die Folge gefällt oder der Bundestag überhaupt gefällt, teilt uns auf Social Media, wo auch immer ihr unterwegs seid. Es ist immer schön, wenn wir von mehr Leuten gehört werden. Wenn ihr Kritik, Anregungen, Kommentare zur aktuellen Folge oder überhaupt zum Bundestag habt oder Vorschläge, worüber wir mal diskutieren sollten, dann schreibt uns gerne an bundestalk@taz.de und zu guter Letzt, wenn ihr uns Geld geben wollt, dann sucht mal auf taz.de das freiwillige Bezahlmodell Taz zahle ich und lasst uns ein bisschen Geld da. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Vielen Dank.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht. Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.